Wilhelm Hauff. Der Märchenzyklus der Scheich von Alessandria und seine Sklaven aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird nun fortgesetzt. Nachdem man überall Erfrischungen umhergereicht hatte, gab der Scheich dem Aufseher der Sklaven ein Zeichen. Dieser stand auf und es war tiefe Stille im Saal. Er trat vor die Sklaven, welche freigelassen werden sollten, und sprach mit vernehmlicher Stimme: Ihr Männer, die ihr heute frei sein werdet durch die Gnade meines Herrn Ali Banu, des Scheich von Alessandria, tuet nun, wie es Sitte ist, an diesem Tage in seinem Hause und hebet an zu erzählen. Sie flüsterten untereinander. Dann aber nahm ein alter Sklave das Wort und fing an zu erzählen.
Der Zwerg Nase. Herr, diejenigen tun sehr Unrecht, welche glauben, es habe nur zu Zeiten Harun al-Raschid, des Beherrschers von Bagdad, Fegen und Zauberer gegeben. Oder die gar behaupten, jene Berichte von dem Treiben der Genien und ihrer Fürsten, welche man von den Erzählern auf den Märkten der Stadt hört, seien unwahr. Noch heute gibt es Feen, und es ist nicht so lange her, dass ich selbst Zeuge einer Begebenheit war, wo offenbar die Genien im Spiel waren, wie ich euch berichten werde. In einer bedeutenden Stadt meines lieben Vaterlandes, Deutschlands, lebte vor vielen Jahren ein Schuster mit seiner Frau. Schlicht und recht. Er saß bei Tag an der Ecke der Straße und flickte Schuhe und Pantoffel. Machte wohl auch neue, wenn ihm einer welche anvertrauen mochte. Doch musste er dann das Leder erst einkaufen, denn er war arm und hatte keine Vorräte. Seine Frau verkaufte Gemüse und Früchte, die sie in einem kleinen Gärtchen vor dem Tore pflanzte. Viele Leute kauften gerne bei ihr, weil sie reinlich und sauber gekleidet war und ihr Gemüse auf gefällige Art auszubreiten und zu legen wusste. Die beiden Leutchen hatten einen schönen Knaben, angenehm von Gesicht, wohlgestaltet und für das Alter von 8 Jahren schon ziemlich groß. Er pflegte gewöhnlich bei der Mutter auf dem Gemüsemarkt zu sitzen und den Weibern oder Köchen, die viel bei der Schustersfrau eingekauft hatten, trug er wohl auch einen Teil der Früchte nach Hause. Und selten kam er von einem solchen Gang zurück, ohne eine schöne Blume oder ein Stückchen Geld oder Kuchen. Denn die Herrschaften dieser Köche sahen es gerne, wenn man den schönen Knaben mit nach Hause brachte und beschenkten ihn immer reichlich. Eines Tages saß die Frau des Schusters wieder wie gewöhnlich auf dem Markte. Sie hatte vor sich einige Körbe mit Kohl und anderem Gemüse, allerlei Kräuter und Sämereien, auch in einem kleineren Körbchen frühe Birnen, Äpfel und Aprikosen. Der kleine Jakob, so hieß der Knabe, saß neben ihr und rief mit heller Stimme die Waren aus. »Hierher, ihr Herren, seht, welch schöner Kohl, wie wohl riechen diese Kräuter, frühe Birnen, ihr Frauen, frühe Äpfel und Aprikosen, wer kauft? Meine Mutter gibt Wohlfeil!« So rief der Knabe. Da kam ein altes Weib über den Markt her, sie sah etwas zerrissen und zerlumpt aus, hatte ein kleines, spitziges Gesicht, vom Alter ganz eingefurcht, rote Augen und eine spitzige gebogene Nase, die gegen das Kinn hinabstrebte. Sie ging an einem langen Stock, und doch konnte man nicht sagen, wie sie ging, denn sie hinkte und rutschte und wankte. Es war, als habe sie Räder in den Beinen und könne alle Augenblicke umstülpen und mit der spitzigen Nase aufs Pflaster fallen. Die Frau des Schusters betrachtete dieses Weib aufmerksam. Es waren jetzt doch schon 16 Jahre, dass sie täglich auf dem Markte saß, und nie hatte sie diese sonderbare Gestalt bemerkt. Aber sie erschrak unwillkürlich, als die Alte auf sie zuhinkte und an ihren Körben stille stand.
»Seid ihr Hanne, die Gemüsehändlerin?«
fragte das alte Weib mit unangenehm krächzender Stimme, indem sie beständig den Kopf hin und her schüttelte.
»Ja, die bin ich«, antwortete die Schustersfrau. »Ist euch etwas gefällig?« wollen sehen, Kräutlein schauen, ob du hast, was ich brauche«,
antwortete die Alte, beugte sich nieder vor den Körben und fuhr mit ein paar dunkelbraunen, hässlichen Händen in den Kräuterkorb hinein, packte die Kräutlein, die so schön und zierlich ausgebreitet waren, mit ihren langen Spinnenfingern, brachte sie dann eines um das andere hinauf an die lange Nase und beroch sie hin und her. Der Frau des Schusters wollte es fast das Herz abdrücken, wie sie das alte Weib also mit ihren seltenen Kräutern hantieren sah. Aber sie wagte nichts zu sagen, denn es war das Recht des Käufers, die Ware zu prüfen. Und überdies empfand sie ein sonderbares Grauen vor dem Weibe. Als jene den ganzen Korb durchgemustert hatte, murmelte sie:
»Schlechtes Zeug, schlechtes Kraut, nichts von allem, was ich will, war viel besser vor 50 Jahren. Schlechtes Zeug, schlechtes Zeug.«
Solche Reden verdrossen nun den kleinen Jakob.
»Höre, du bist ein unverschämtes altes Weib«,
rief er unmutig.
»Erst fährst du mit deinen garstigen braunen Fingern in die schönen Kräuter hinein und drückst sie zusammen, dann hältst du sie an deine lange Nase, dass niemand mehr kaufen mag, wer zugesehen, und jetzt schimpfst du noch unsere Ware schlechtes Zeug, und doch kauft selbst der Koch des Herzogs alles bei uns.«
Das alte Weib schielte den mutigen Knaben an, lachte widerlich und sprach mit heiserer Stimme:
»Söhnchen, Söhnchen, also gefällt dir meine Nase? Meine schöne, lange Nase sollst auch eine haben, mitten im Gesicht bis übers Kinn herab.«
Während sie so sprach, rutschte sie an den anderen Korb, in welchem Kohl ausgelegt war. Sie nahm die herrlichsten weißen Kohlhäupter in die Hand, drückte sie zusammen, dass sie ächzten, warf sie dann wieder unordentlich in den Korb und sprach auch hier:
»Schlechte Ware, schlechter Kohl.«
»Wackle nur nicht so garstig mit dem Kopf hin und her«,
rief der Kleine ängstlich.
»Dein Hals ist ja so dünne wie ein Kohlstengel, er könnte leicht abbrechen, und dann fiele dein Kopf hinein in den Korb. Wer wollte dann noch kaufen?«
»Gefallen sie dir nicht, die dünnen Hälse?«
murmelte die Alte lachend.
»Sollst gar keinen haben, Kopf muss in den Schultern stecken, dass er nicht herabfällt vom kleinen Körperlein.«
»Schwatz doch nicht so unnützes Zeug mit dem Kleinen da«, sagte endlich die Frau des Schusters, im Unmut über das lange Prüfen, Mustern und Beriechen. »Wenn ihr etwas kaufen wollt, so sputet euch, ihr verscheucht mir ja die anderen Kunden.«
»Gut, es sei, wie du sagst«,
rief die Alte mit grimmigem Blick.
»Ich will dir diese 6 Kohlhäupter abkaufen, aber siehe, ich muss mich auf den Stab stützen und kann nichts tragen. Erlaube deinem Söhnlein, dass es mir die Ware nach Hause bringt. Ich will es dafür belohnen.«
Der Kleine wollte nicht mitgehen und weinte, denn ihm graute vor der hässlichen Frau, aber die Mutter befahl ihm ernstlich, weil sie es doch für eine Sünde hielt, der alten schwächlichen Frau diese Last allein aufzubürden. Halb weinend tat er, wie sie befohlen, raffte die Kohlhäupter in ein Tuch zusammen und folgte dem alten Maibe über den Markt hin. Es ging nicht sehr schnell bei ihr und sie brauchte beinahe 3/4 Stunden, bis sie in einen ganz entlegenen Teil der Stadt kam und endlich vor einem kleinen, baufälligen Hause stillhielt. Dort zog sie einen alten, rostigen Haken aus der Tasche, fuhr damit geschickt in ein kleines Loch in der Türe und plötzlich sprang diese krachend auf. Aber wie war der kleine Jakob überrascht, als er eintrat? Das Innere des Hauses war prachtvoll ausgeschmückt. Von Marmor war die Decke und die Wände, die Gerätschaften vom schönsten Ebenholz mit Gold und geschliffenen Steinen eingelegt. Der Boden aber war von Glas und so glatt, dass der Kleine einige Male ausgleitete und umfiel. Die Alte aber zog ein silbernes Pfeifchen aus der Tasche und pfiff eine Weise darauf, die gellend durch das Haus tönte. Da kamen sogleich einige Meerschweinchen die Treppe herab. Dem Jakob wollte es aber ganz sonderbar dünken, dass sie aufrecht auf zwei Beinen gingen, Nussschalen statt Schuhen an den Pfoten trugen, menschliche Kleider angelegt und sogar Hüte nach der neuesten Mode auf die Köpfe gesetzt hatten.
»Wo habt ihr meine Pantoffeln, schlechtes Gesindel?« rief die Alte und schlug mit dem Stock nach ihnen, dass sie jammernd in die Höhe sprangen. »Wie lange soll ich noch so dastehen?«
Sie sprangen schnell die Treppe hinauf und kamen wieder mit ein paar Schalen von Kokosnuss mit Leder gefüttert, welche sie der Alten geschickt an die Füße steckten. Jetzt war alles Hinken und Rutschen vorbei. Sie warf den Stab von sich und gleitete mit großer Schnelligkeit über den Glasboden hin, indem sie den kleinen Jakob an der Hand mit sich fortzog. Endlich hielt sie in einem Zimmer stille, das mit allerlei Gerätschaften ausgeputzt, beinahe einer Küche glich, obgleich die Tische von Mahagoniholz und die Sofas mit reichen Teppichen behängt mehr zu einem Prunkgemach passten.
»Setze dich, Söhnchen«,
sagte die Alte recht freundlich, indem sie ihn in die Ecke eines Sofas drückte und einen Tisch also vor ihn hinstellte, dass er nicht mehr hervorkommen konnte.
»Setze dich, du hast gar schwer zu tragen gehabt. Die Menschenköpfe sind nicht so leicht, nicht so leicht.«
»Aber Frau, was sprecht ihr so wunderlich?« rief der Kleine. »Müde bin ich zwar, aber es waren ja Kohlköpfe, die ich getragen. Ihr habt sie meiner Mutter abgekauft.«
»Ei, das weißt du falsch«, lachte das Weib, deckte den Deckel des Korbes auf und brachte einen Menschenkopf hervor, den sie am Schopf gefasst hatte.
Der Kleine war vor Schrecken außer sich. Er konnte nicht fassen, wie dies alles zuging. Aber er dachte an seine Mutter. Wenn jemand von diesen Menschenköpfen etwas erfahren würde, dachte er bei sich, da würde man gewiss meine Mutter dafür anklagen.
»Muss dir nun auch etwas geben zum Lohn, dass du so artig bist«,
murmelte die Alte.
»Gedulde dich nur ein Weilchen, will dir ein Süppchen einbrocken, an das du dein Leben lang denken wirst.«
So sprach sie und pfiff wieder. Da kamen zuerst viele Meerschweinchen in menschlichen Kleidern. Sie hatten Küchenschürzen umgebunden und im Gürtel Rührlöffel und Trangiermesser. Nach diesen kam eine Menge Eichhörnchen hereingehüpft. Sie hatten weite türkische Beinkleider an, gingen aufrecht und auf dem Kopf trugen sie grüne Mützchen von Samt. Diese schienen die Küchenjungen zu sein, denn sie kletterten mit großer Geschwindigkeit an den Wänden hinauf und brachten Pfannen und Schüsseln, Eier und Butter, Kräuter und Mehl herab und trugen es auf den Herd. Dort aber fuhr die alte Frau auf ihren Pantoffeln von Kokosschalen beständig hin und her, und der Kleine sah, dass sie es sich recht angelegen sein lasse, ihm etwas Gutes zu kochen. Jetzt knisterte das Feuer höher empor, Jetzt rauchte und sott es in der Pfanne, ein angenehmer Geruch verbreitete sich im Zimmer. Die Alte aber rannte auf und ab, die Eichhörnchen und Meerschweine ihr nach, und so oft sie am Herde vorbeikam, guckte sie mit ihrer langen Nase in den Topf. Endlich fing es an zu sprudeln und zu zischen. Dampf stieg aus dem Topf hervor und der Schaum floss herab ins Feuer. Da nahm sie ihn weg, goss davon in eine silberne Schale und setzte sie dem kleinen Jakob vor.
»So, Söhnchen, so«, sprach sie, »iss nur dieses Süppchen, dann hast du alles, was dir an mir so gefallen. Sollst auch ein geschickter Koch werden, dass du doch etwas bist. Aber Kräutlein, nein, das Kräutlein sollst du nimmer finden. Warum hat es deine Mutter nicht in ihrem Korb gehabt?«
Der Kleine verstand nicht recht, was sie sprach, desto aufmerksamer behandelte er die Suppe, die ihm ganz trefflich schmeckte. Seine Mutter hatte ihm manche schmackhafte Speise bereitet, aber so gut war ihm noch nichts geworden. Der Duft von feinen Kräutern und Gewürzen stieg aus der Suppe auf, dabei war sie süß und säuerlich zugleich und sehr stark. Während er noch die letzten Tropfen der köstlichen Speise austrank, zündeten die Meerschweinchen arabischen Weihrauch an, der in bläulichen Wolken durch das Zimmer schwebte. Dichter und immer dichter wurden diese Wolken und sanken herab. Der Geruch des Weihrauches wirkte betäubend auf den Kleinen. Er mochte sich zurufen, so oft er wollte, dass er zu seiner Mutter zurückkehren müsse. Wenn er sich ermannte, sank er immer wieder von neuem in den Schlummer zurück und schlief endlich wirklich auf dem Sofa des alten Weibes ein. Sonderbare Träume kamen über ihn. Es war ihm, als ziehe ihm die Alte seine Kleider aus und umhülle ihn dafür mit einem Eichhörnchensbalg. Jetzt konnte er Sprünge machen und klettern wie ein Eichhörnchen. Er ging mit den übrigen Eichhörnchen und Meerschweinchen, die sehr artige, gesittete Leute waren, um und hatte mit ihnen den Dienst bei der alten Frau. Zuerst wurde er nur zu den Diensten eines Schuhputzers gebraucht, das heißt, er musste die Kokosnüsse, welche die Frau statt der Pantoffeln trug, mit Öl salben und durch Reiben glänzend machen. Da er nun in seines Vaters Hause zu ähnlichen Geschäften oft angehalten worden war, so ging es ihm flink von der Hand. Etwa nach einem Jahre, träumte er weiter, wurde er zu einem feineren Geschäft gebraucht. Er musste nämlich mit noch einigen Eichhörnchen Sonnenstäubchen fangen. Und wenn sie genug hatten, solche durch das feine Haarsieb sieben. Die Frau hielt nämlich die Sonnenstäubchen für das Allerfeinste. Und weil sie nicht gut beißen konnte, denn sie hatte keinen Zahn mehr, so ließ sie sich ihr Brot aus Sonnenstäubchen zubereiten. Wiederum nach einem Jahr wurde er zu den Dienern versetzt, die das Trinkwasser für die Alte sammelten. Man denke nicht, dass sie sich hierzu etwa eine Zisterne hätten graben lassen oder ein Fass in den Hof stellte, um das Regenwasser darin aufzufangen. Da ging es viel feiner zu. Die Eichhörnchen und Jakob mit ihnen mussten mit Haselnussschalen den Tau aus den Rosen schöpfen. Und das war das Trinkwasser der Alten. Da sie nun bedeutend viel trank, so hatten die Wasserträger schwere Arbeit. Nach einem Jahr wurde er zum inneren Dienst des Hauses bestellt. Er hatte nämlich das Amt, die Böden reinzumachen. Da nun diese von Glas waren, worin man jeden Hauch sah, war es keine geringe Arbeit. Sie mussten sie bürsten und altes Tuch an die Füße schnallen und auf diesem künstlich im Zimmer umherfahren. Im vierten Jahr ward er endlich zur Küche versetzt. Es war dies ein Ehrenamt, zu welchem man nur nach langer Prüfung gelangen konnte. Jakob diente dort vom Küchenjungen aufwärts bis zum ersten Pastetenmacher und erreichte eine so ungemeine Geschicklichkeit und Erfahrung in allem, was die Küche betrifft, dass er sich oft über sich selbst wundern musste. Die schwierigsten Sachen. Pasteten von 200erlei Essenzen, Kräutersuppen von allen Kräutlein der Erde zusammengesetzt. Alles lernte er. Alles verstand er schnell und kräftig zu machen. So waren etwa 7 Jahre im Dienste des alten Weibes vergangen. Da befahl sie ihm eines Tages, indem sie die Kokosschuhe auszog, Korb und Krückstock zur Hand nahm, um auszugehen, er solle ein Hühnlein rupfen, mit Kräutern füllen und solches schön bräunlich und gelb rösten, bis sie wiederkäme. Er tat dies nach den Regeln der Kunst. Er drehte dem Hühnlein den Kragen um, brühte es in heißem Wasser, zog ihm geschickt die Federn aus, schabte ihm nachher die Haut, dass sie glatt und fein wurde, und nahm ihm die Eingeweide heraus. Sodann fing er an, die Kräuter zu sammeln, womit er das Hühnlein füllen sollte. In der Kräuterkammer gewahrte er aber diesmal ein Wandschränkchen, dessen Türe halb geöffnet war und das er sonst nie bemerkt hatte. Er ging neugierig näher, um zu sehen, was es enthalte, und siehe da, es standen viele Körbchen darinnen, von welchen ein starker, angenehmer Geruch ausging. Er öffnete eines dieser Körbchen und fand darin Kräutlein von ganz besonderer Gestalt und Farbe. Die Stängel und Blätter waren blaugrün und trugen oben eine kleine Blume von brennendem Rot mit Gelb verbrämt. Er betrachtete sinnend diese Blume, beroch sie, und sie strömte denselben starken Geruch aus, von dem einst jene Suppe, die ihm die Alte gekocht, geduftet hatte. Aber so stark war der Geruch, dass er zu niesen anfing, immer heftiger niesen musste und am Ende niesend erwachte. Da lag er auf dem Sofa des alten Weibes und blickte verwundert umher. »Nein, wie man so lebhaft träumen kann«, sprach er zu sich, »hätte ich jetzt doch schwören wollen, dass ich ein schnödes Eichhörnchen, ein Kamerade von Meerschweinen und anderem Ungeziefer, dabei aber ein großer Koch geworden sei. Wie wird die Mutter lachen, wenn ich ihr alles erzähle? Aber wird sie nicht auch schmälen, dass ich in einem fremden Hause einschlafe, statt ihr zu helfen auf dem Markte?« Mit diesem Gedanken raffte er sich auf, um hinwegzugehen, doch waren seine Glieder vom Schlafe ganz steif, besonders sein Nacken, denn er konnte den Kopf nicht recht hin und her bewegen. Er musste auch selbst über sich lächeln, dass er so schlaftrunken war, denn alle Augenblicke, ehe er sich versah, stieß er mit der Nase an einen Schrank oder an die Wand oder schlug sie, wenn er sich schnell umwandte, an einen Türpfosten. Die Eichhörnchen und Meerschweinchen liefen winselnd um ihn her, als wollten sie ihn begleiten. Er lud sie auch wirklich ein, als er auf der Schwelle war, denn es waren niedliche Tierchen. Aber sie fuhren auf ihre Nussschalen schnell ins Haus zurück, und er hörte sie nur noch in der Ferne heulen. Es war ein ziemlich entlegener Teil der Stadt, wohin ihn die Alte geführt hatte, und er konnte sich kaum aus den engen Gassen herausfinden. Auch war dort ein großes Gedränge, denn es musste sich, wie ihm dünkte, gerade in der Nähe ein Zwerg sehen lassen. Überall hörte er rufen: »Ei, seht den hässlichen Zwerg! Wo kommt der Zwerg her?
Ei, was hat er doch für eine lange Nase und wie ihm der Kopf in den Schultern steckt und die braunen, hässlichen Hände.
Zu einer anderen Zeit wäre er wohl auch nachgelaufen, denn er sah für sein Leben gern Riesen oder Zwerge oder seltsame, fremde Trachten, aber so musste er sich sputen, um zur Mutter zu kommen. Es war ihm ganz ängstlich zumut, als er auf den Markt kam. Die Mutter saß noch da und hatte noch ziemlich viele Früchte im Korb. Lange konnte er also nicht geschlafen haben. Aber doch kam es ihm von Weitem schon vor, als sei sie sehr traurig. Denn sie rief die Vorübergehenden nicht an, einzukaufen, sondern hatte den Kopf in die Hand gestützt. Und als er näher kam, glaubte er auch, sie sei bleicher als sonst. Er zauderte, was er tun sollte. Endlich fasste er sich ein Herz, schlich sich hinter sie hin, legte traulich seine Hand auf ihren Arm und sprach: »Mütterchen, was fehlt dir? Bist du böse auf mich?« Die Frau wandte sich nach ihm um, fuhr aber mit einem Schrei des Entsetzens zurück. »Was willst du von mir, hässlicher Zwerg?« rief sie. »Fort, fort, ich kann dergleichen Possenspiel nicht leiden.«
»Aber Mutter, was hast du denn?« fragte Jakob ganz erschrocken. »Dir ist gewiss nicht wohl. Warum willst du denn deinen Sohn von dir jagen?« »Ich habe dir schon gesagt, gehe deines Weges«, entgegnete Frau Hanne zürnend. »Bei mir verdienst du kein Geld durch deine Gaukeleien, hässliche Missgeburt.«
»Wahrhaftig, Gott hat ihr das Licht des Verstandes geraubt«, sprach der Kleine bekümmert zu sich. »Was fange ich nur an, um sie nach Haus zu bringen?« »Lieb Mütterchen, so sei doch nur vernünftig. Sieh mich doch nur recht an. Ich bin ja dein Sohn, dein Jakob.«
»Nein, jetzt wird mir der Spaß zu unverschämt«, rief Hanne ihrer Nachbarin zu. »Seht nur den hässlichen Zwerg da, da steht er und vertreibt mir gewiss alle Käufer, und mit meinem Unglück wagt er zu spotten. Sprich zu mir, ich bin ja dein Sohn, dein Jakob, der Unverschämte!«
Da erhoben sich die Nachbarinnen und fingen an zu schimpfen, so arg sie konnten. Und Marktweiber, wisset ihr wohl, verstehen es und schalten ihn, dass er des Unglücks der armen Hanne spotte, der vor 7 Jahren ihr bildschöner Knabe gestohlen worden sei, und drohten insgesamt über ihn herzufallen und ihn zu zerkratzen, wenn er nicht alsobald ginge. Der arme Jakob wusste nicht, was er von diesem allen denken sollte. War er doch, wie er glaubte, heute frühe wie gewöhnlich mit der Mutter auf den Markt gegangen, hatte ihr die Früchte aufstellen helfen, war nachher mit dem alten Weib in ihr Haus gekommen, hatte ein Süppchen verzehrt, ein kleines Schläfchen gemacht und war jetzt wieder da. Und doch sprachen die Mutter und die Nachbarin von 7 Jahren. Und sie nannten ihn einen garstigen Zwerg. Was war denn nun mit ihm vorgegangen? Als er sah, dass die Mutter gar nichts mehr von ihm hören wollte, traten ihm die Tränen in die Augen, und er ging trauernd über die Straße hinab nach der Bude, wo sein Vater den Tag über Schuhe flickte. »Ich will doch sehen«, dachte er bei sich, »ob er mich auch nicht kennen will. Unter die Türe will ich mich stellen und mit ihm sprechen.« Als er an der Bude des Schusters angekommen war, stellte er sich unter die Türe und schaute hinein. Der Meister war so emsig mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er ihn gar nicht sah. Als er aber einmal zufällig einen Blick nach der Türe warf, ließ er Schuhe, Draht und Pfriem auf die Erde fallen und rief mit Entsetzen: »Um Gottes Willen, was ist das? Was ist das?«
»Guten Abend, Meister«,
sprach der Kleine, indem er vollends in den Laden trat. »Wie geht es euch?«
»Schlecht, schlecht, kleiner Herr«, antwortete der Vater zu Jakobs großer Verwunderung, denn er schien ihn auch nicht zu kennen.
»Das Geschäft will mir nicht recht von der Hand. Bin so allein und werde jetzt alt, und doch ist mir ein Geselle zu teuer.«
»Aber habt ihr denn kein Söhnlein, das euch nach und nach an die Hand gehen könnte bei der Arbeit?«
forschte der Kleine weiter.
»Ich hatte einen, er hieß Jakob und müsste jetzt ein schlanker, gewandter Bursche von 20 Jahren sein, der mir tüchtig unter die Arme greifen könnte. Ha, das müsste ein Leben sein. Schon als er 12 Jahre alt war, zeigte er sich so anstellig und geschickt und verstand so manches vom Handwerk. Und hübsch und angenehm war er auch. Der hätte mir eine Kundschaft hergelockt, dass ich bald nicht mehr geflickt, sondern nichts als Neues geliefert hätte. Aber so geht's in der Welt.«
»Wo ist denn aber euer Sohn?«
fragte Jakob mit zitternder Stimme seinen Vater.
»Das weiß Gott«, antwortete er. »Vor 7 Jahren, ja, so lange ist jetzt her, wurde er uns vom Markt weggestohlen.«
»Vor 7 Jahren?«
rief Jakob mit Entsetzen.
»Ja, kleiner Herr, vor 7 Jahren. Ich weiß noch wie heute, wie mein Weib nach Hause kam, heulend und schreiend, das Kind sei den ganzen Tag nicht zurückgekommen. Sie habe überall geforscht und gesucht und es nicht gefunden. Ich habe es immer gedacht und gesagt, dass es so kommen würde. Der Jakob war ein schönes Kind, das muss man sagen. Da war nun meine Frau stolz auf ihn und sah es gerne, wenn ihn die Leute lobten, und schickte ihn oft mit Gemüse und dergleichen in vornehme Häuser. Das war schon recht. Er wurde allemal reichlich beschenkt, aber, sagte ich, gib Acht, die Stadt ist groß, viele schlechte Leute wohnen da. Gib mir auf den Jakob Acht. So war es, wie ich sagte. Kommt einmal ein altes, hässliches Weib auf den Markt, feilscht um Früchte und Gemüse und kauft am Ende so viel, dass sie es nicht selbst tragen kann. Mein Weib, die mitleidige Seele, gibt ihr den Jungen mit und hat ihn zur Stunde nicht mehr gesehen.«
»Und das ist jetzt 7 Jahre, sagt ihr?«
7 Jahre wird es im Frühling. Wir ließen ihn ausrufen, wir gingen von Haus zu Haus und fragten. Manche hatten den hübschen Jungen gekannt und lieb gewonnen und suchten jetzt mit uns, alles vergeblich. Auch die Frau, welche das Gemüse gekauft hatte, wollte niemand kennen, aber ein steinaltes Weib, die schon 90 Jahre gelebt hatte, sagte, es könne wohl die böse Fee Kräuterweiß gewesen sein, die alle 50 Jahre einmal in die Stadt komme, um sich allerlei einzukaufen.
So sprach Jakobs Vater und klopfte dabei seine Schuhe weidlich und zog den Draht mit beiden Fäusten weit hinaus. Dem Kleinen aber wurde es nach und nach klar, was mit ihm vorgegangen, dass er nämlich nicht geträumt, sondern dass er 7 Jahre bei der bösen Fee als Eichhörnchen gedient hatte. Zorn und Gram erfüllte sein Herz so sehr, dass es beinahe zersprengen wollte. 7 Jahre seiner Jugend hatte ihm die Alte gestohlen. Und was hatte er für Ersatz dafür? Dass er Pantoffel von Kokosnüssen blank putzen, dass er ein Zimmer mit gläsernem Fußboden reinmachen konnte, dass er von den Meerschweinchen alle Geheimnisse der Küche gelernt hatte. Er stand eine gute Weile so da und dachte über sein Schicksal nach. Da fragte ihn endlich sein Vater:
»Ist euch vielleicht etwas von meiner Arbeit gefällig, junger Herr? Etwa ein paar neue Pantoffel oder«, setzte er lächelnd hinzu,
Vielleicht ein Futteral für eure Nase?
Was wollt ihr nur mit meiner Nase?
Sagte Jakob. Warum sollte ich denn ein Futteral dazu brauchen?
Nun, entgegnete der Schuster, jeder nach seinem Geschmack, aber das muss ich euch sagen, hätte ich diese schreckliche Nase. Ein Futteral ließ ich mir drüber machen, von rosenfarbigem Glanzleder. Schaut, da habe ich ein schönes Stückchen zur Hand. Freilich würde man eine Elle wenigstens dazu brauchen. Aber wie gut wäret ihr verwahrt, kleiner Herr. So weiß ich gewiss, stoßt ihr euch an jedem Türpfosten, an jedem Wagen, dem ihr ausweichen wollt.
Der Kleine stand stumm vor Schrecken. Er betastete seine Nase. Sie war dick und wohl zwei Hände lang. So hatte also die Alte auch seine Gestalt verwandelt. Darum kannte ihn also die Mutter nicht. Darum schalt man ihn einen hässlichen Zwerg.
Meister, sprach er halb weinend zu dem Schuster, habt ihr keinen Spiegel bei der Hand, worin ich mich beschauen könnte?
Junger Herr, erwiderte der Vater mit Ernst, ihr habt nicht gerade eine Gestalt empfangen, die euch eitel machen könnte, und ihr habt nicht Ursache, alle Stunden in den Spiegel zu gucken. Gewöhnt es euch ab, es ist besonders bei euch eine lächerliche Gewohnheit.
Ach, lasst mich doch in den Spiegel schauen, rief der Kleine. Gewiss, es ist nicht aus Eitelkeit.
Lasset mich in Ruhe. Ich hab keinen im Vermögen, meine Frau hat ein Spiegelchen, ich weiß aber nicht, wo sie es verborgen. Müsst ihr aber durchaus in den Spiegel gucken, nun, über der Straße hin wohnt Urban, der Barbier, der hat einen Spiegel zweimal so groß als euer Kopf. Gucket dort hinein und indessen guten Morgen.
Mit diesen Worten schob ihn der Vater ganz gelinde zur Bude hinaus, schloss die Türe hinter ihm zu und setzte sich wieder zur Arbeit. Der Kleine aber ging sehr niedergeschlagen über die Straße zu Urban, dem Barbier, den er noch aus früheren Zeiten wohl kannte.
»Guten Morgen, Urban«, sprach er zu ihm. »Ich komme, euch um eine Gefälligkeit zu bitten. Seid so gut und lasset mich ein wenig in euren Spiegel schauen.«
»Mit Vergnügen, dort steht er«, rief der Barbier lachend, und seine Kunden, denen er den Bart scheren sollte, lachten weidlich mit. »Ihr seid ein hübsches Bürschen, schlank und fein, ein Hälschen wie ein Schwan, Händchen wie eine Königin und ein Stumpfnäschen. Man kann es nicht schöner sein. Ein wenig eitel seid ihr darauf, das ist wahr, aber beschauet euch immer. Man soll nicht von mir sagen, ich habe euch aus Neid nicht in meinen Spiegel schauen lassen.«
So sprach der Barbier und wieherndes Gelächter füllte die Baderstube. Der Kleine aber war indes vor den Spiegel getreten und hatte sich beschaut. Tränen traten ihm in die Augen.
»Ja, so konntest du freilich deinen Jakob nicht wiedererkennen, liebe Mutter«, sprach er zu sich. »So war er nicht anzuschauen in den Tagen der Freude, wo du gerne mit ihm prangtest vor den Leuten.«
Seine Augen waren klein geworden, wie die des Schweine. Seine Nase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herunter. Der Hals schien gänzlich weggenommen worden zu sein, denn sein Kopf stak tief in den Schultern, und nur mit den größten Schmerzen konnte er ihn rechts und links bewegen. Sein Körper war noch so groß als vor 7 Jahren, da er 12 Jahre alt war. Aber wenn andere vom 12. bis ins 20. in die Höhe wachsen, so wuchs er in die Breite. Der Rücken und die Brust waren weit ausgebogen und waren anzusehen,
wie ein kleiner, aber sehr dick gefüllter Sack. Dieser dicke Oberleib saß auf kleinen, schwachen Beinchen, die dieser Last nicht gewachsen schienen, aber umso größer waren die Arme, die am Leib herabhingen. Sie hatten die Größe wie die eines wohlgewachsenen Mannes. Seine Hände waren grob und braungelb, seine Finger lang und spinnenartig, und wenn er sie recht ausstreckte, konnte er damit auf den Boden reichen, ohne dass er sich bückte. So sah er aus, der kleine Jakob. Zum missgestalteten Zwerg war er geworden. Jetzt gedachte er auch jenes Morgens, an welchem das alte Weib an die Körbe seiner Mutter getreten war. Alles, was er damals an ihr getadelt hatte, die lange Nase, die hässlichen Finger, alles hatte sie ihm angetan, und nur den langen, zitternden Hals hatte sie gänzlich weggelassen.
»Nun habt ihr euch jetzt genug beschaut, mein Prinz«, sagte der Barbier, indem er zu ihm trat und ihn lachend betrachtete. »Wahrlich, wenn man sich dergleichen träumen lassen wollte, so komisch könnte es einem im Traume nicht vorkommen. Doch ich will euch einen Vorschlag machen, kleiner Mann. Mein Barbierzimmer ist zwar sehr besucht, aber doch seit neuerer Zeit nicht so, wie ich wünsche. Das kommt daher, weil mein Nachbar, der Barbier Schaum, irgendwo einen Riesen aufgefunden hat, der ihm die Kunden ins Haus lockt. Nun, ein Riese zu werden, ist gerade keine Kunst. Aber so ein Männchen wie ihr, ja, das ist schon ein ander Ding. Tretet bei mir in Dienste, kleiner Mann. Ihr sollt Wohnung, Essen, Trinken, Kleider, alles sollt ihr haben. Dafür stellt ihr euch morgens unter meine Türe und ladet die Leute ein, hereinzukommen. Ich schlage den Seifenschaum, reiche den Kunden das Handtuch und seid versichert, wir stehen uns beide gut dabei. Ich bekomme mehr Kunden als jener mit dem Riesen und jeder gibt euch gerne noch ein Trinkgeld.
Der Kleine war in seinem Innern empört über den Vorschlag, als Lockvogel für einen Barbier zu dienen. Aber musste er sich nicht diesen Schimpf geduldig gefallen lassen? Er sagte dem Barbier daher ganz ruhig, dass er nicht Zeit habe zu dergleichen Diensten, und ging weiter. Hatte das böse alte Weib seine Gestalt unterdrückt, so hatte sie doch seinem Geist nichts anhaben können. Das fühlte er wohl, denn er dachte und fühlte nicht mehr, wie er vor 7 Jahren getan. Nein, er glaubte, in diesem Zeitraum weiser, verständiger geworden zu sein. Er trauerte nicht um seine verlorene Schönheit, nicht über diese hässliche Gestalt, sondern nur darüber, dass er wie ein Hund von der Türe seines Vaters gejagt werde. Darum beschloss er, noch einen Versuch bei seiner Mutter zu machen. Er trat zu ihr auf den Markt und bat sie, ihm ruhig zuzuhören. Er erinnerte sie an jeden Tag, an welchem er mit dem alten Weibe gegangen. Er erinnerte sie an alle einzelnen Vorfälle seiner Kindheit, erzählte ihr dann, wie er 7 Jahre als Eichhörnchen gedient habe bei der Fee, und wie sie ihn verwandelte, weil er sie damals getadelt. Die Frau des Schusters wusste nicht, was sie denken sollte. Alles traf zu, was er von seiner Kindheit erzählte, aber wenn er davon sprach, dass er 7 Jahre lang ein Eichhörnchen gewesen sei, da sprach sie: »Es ist unmöglich und es gibt keine Feen.« Und wenn sie ihn ansah, so verabscheute sie den hässlichen Zwerg und glaubte nicht, dass dies ihr Sohn sein könnte. Endlich hielt sie es für das Beste, mit ihrem Mann darüber zu sprechen. Sie raffte also ihre Körbe zusammen und hieß ihn mitgehen. So kamen sie zu der Bude des Schusters. »Sieh einmal«, sprach sie zu diesem,
Der Mensch da will unser verlorener Jakob sein. Er hat mir alles erzählt, wie er uns vor 7 Jahren gestohlen wurde und wie er von einer Fee bezaubert worden sei.
So, unterbrach sie der Schuster mit Zorn, hat er dir dies erzählt? Warte, du Range, ich habe ihm alles erzählt, noch vor einer Stunde, und jetzt geht er hin, dich so zu foppen? Bezaubert bist du worden, mein Söhnchen. Warte noch, ich will dich wieder entzaubern.
Dabei nahm er ein Bündel Riemen, die er eben zugeschnitten hatte, sprang auf den Kleinen zu und schlug ihn auf den hohen Rücken und auf die langen Arme, dass der Kleine vor Schmerz aufschrie und weinend davonlief. In jener Stadt gibt es, wie überall, wenige mitleidige Seelen, die einen Unglücklichen, der zugleich etwas Lächerliches an sich trägt, unterstützen. Daher kam es, dass der unglückliche Zwerg den ganzen Tag ohne Speise und Trank blieb und abends die Treppen einer Kirche, so hart und kalt sie waren, zum Nachtlager wählen musste. Als ihn aber am nächsten Morgen die ersten Strahlen der Sonne erweckten, da dachte er ernstlich darüber nach, wie er sein Leben fristen könne, da ihn Vater und Mutter verstoßen. Er fühlte sich zu stolz, um als Aushängeschild eines Barbiers zu dienen. Er wollte nicht zu einem Possenreißer sich verdingen und sich um Geld sehen lassen. Was sollte er anfangen? Da fiel ihm mit einem Mal bei, dass er als Eichhörnchen große Fortschritte in der Kochkunst gemacht habe. Er glaubte nicht mit Unrecht hoffen zu dürfen, dass er es mit manchem Koch aufnehmen könne. Er beschloss, seine Kunst zu benützen. Sobald es daher lebhafter wurde auf den Straßen und der Morgen ganz heraufgekommen war, trat er zuerst in die Kirche und verrichtete sein Gebet. Dann trat er seinen Weg an. Der Herzog, der Herr des Landes, o Herr, war ein bekannter Schlemmer und Lecker, der eine gute Tafel liebte und seine Köche in allen Weltteilen aufsuchte. Zu seinem Palast begab sich der Kleine. Als er an die äußerste Pforte kam, fragten die Türhüter nach seinem Begehr und hatten ihren Spott mit ihm. Er aber verlangte nach dem Oberküchenmeister. Sie lachten und führten ihn durch die Vorhöfe, und wo er hinkam, blieben die Diener stehen, schauten ihm nach, lachten weidlich und schlossen sich an, so dass nach und nach ein ungeheurer Zug von Dienern aller Art sich die Treppen des Palastes hinaufbewegte. Die Stallknechte warfen ihre Striegel weg, die Läufer liefen, was sie konnten, die Teppichbereiter vergaßen, die Teppiche auszuklopfen. Alles drängte und trieb sich, es war ein Gewühl, als sei der Feind vor den Toren, und das Geschrei: »Ein Zwerg, ein Zwerg, habt ihr den Zwerg gesehen?« füllte die Lüfte. Da erschien der Aufseher des Hauses mit grimmigem Gesicht, eine ungeheure Peitsche in der Hand, in der Türe.
»Um Himmels Willen, ihr Hunde, was macht ihr solchen Lärm? Wisset ihr nicht, dass der Herr noch schläft?«
Und dabei schwang er die Geißel und ließ sie unsanft auf den Rücken einiger Stallknechte und Türhüter niederfallen.
»Ach ja«, riefen sie, »seht ihr denn nicht? Da bringen wir einen Zwerg, wie ihr noch keinen gesehen.«
Der Aufseher des Palastes zwang sich mit Mühe, nicht laut aufzulachen, als er des Kleinen ansichtig wurde, denn er fürchtete, durch Lachen seiner Würde zu schaden. Er trieb daher mit der Peitsche die übrigen hinweg, führte den Kleinen ins Haus und fragte nach seinem Begehr. Als er hörte, jener wollte zum Küchenmeister, erwiderte er:
»Du irrst dich, mein Söhnchen, zu mir, dem Aufseher des Hauses, willst du. Du willst Leibzwerg werden beim Herzog. Ist es nicht also?«
»Nein, Herr«,
antwortete der Zwerg.
Ich bin ein geschickter Koch und erfahren in allerlei seltenen Speisen. Wolltet mich zum Oberküchenmeister bringen, vielleicht kann er meine Kunst brauchen.
Jeder nach seinem Willen, kleiner Mann. Übrigens bist du doch ein unbesonderer Junge. In die Küche. Als Leibzwerg hättest du keine Arbeit gehabt und Essen und Trinken nach Herzenslust und schöne Kleider. Doch wir wollen sehen, deine Kunst wird schwerlich so weit reichen, als ein Mundkoch des Herrn nötig hat. Und zum Küchenjungen bist du zu gut. Bei diesen Worten nahm ihn der Aufseher des Palastes bei der Hand und führte ihn in die Gemächer des Oberküchenmeisters.
»Gnädiger Herr«,
sprach dort der Zwerg und verbeugte sich so tief, dass er mit der Nase den Fußteppich berührte,
»brauchet ihr keinen geschickten Koch?«
Der Oberküchenmeister betrachtete ihn vom Kopf bis zu den Füßen, brach dann in lautes Lachen aus und sprach,
»Wie?« rief er, »du ein Koch! Meinst du, unsere Herde seien so niedrig, dass du nur auf einen hinaufschauen kannst, wenn du dich auf die Zehen stellst und den Kopf recht aus den Schultern herausarbeitest? Oh, lieber Kleiner, wer dich zu mir geschickt hat, um dich als Koch zu verdingen, der hat dich zum Narren gehabt.«
So sprach der Oberküchenmeister und lachte weidlich, und mit ihm lachte der Aufseher des Palastes und alle Diener, die im Zimmer waren. Der Zwerg aber ließ sich nicht aus der Fassung bringen.
»Was liegt an einem Ei oder Zweien, an ein wenig Sirup und Wein, an Mehl und Gewürze in einem Hause, wo man dessen genug hat?«
sprach er.
»Gebet mir irgendeine leckerhafte Speise zu bereiten auf, schaffet mir, was ich dazu brauche, und sie soll vor euren Augen schnell bereitet sein, und ihr sollet sagen müssen, er ist ein Koch nach Regel und Recht.«
Solche und ähnliche Reden führte der Kleine, und es war wunderlich anzuschauen, wie es dabei aus seinen kleinen Äuglein hervorblitzte, wie seine lange Nase sich hin und her schlängelte und seine dünnen Spinnenfinger seine Rede begleiteten.
»Wohlan«, rief der Küchenmeister und nahm dem Aufseher des Palastes unter dem Arme.
»Wohlan es sei um des Spaßes willen, lasset uns zur Küche gehen.« Sie gingen durch mehrere Säle und Gänge und kamen endlich in die Küche. Es war dies ein großes, weitläufiges Gebäude, herrlich eingerichtet. Auf 20 Herden brannten beständig Feuer, ein klares Wasser, das zugleich zum Fischbehälter diente, floss mitten durch sie. In Schränken von Marmor und köstlichem Holz waren die Vorräte aufgestellt, die man immer zur Hand haben musste. Und zur rechten und linken waren 10 Säle, in welchen alles aufgespeichert war, was man in allen Ländern von Frankistan und selbst im Morgenlande Köstliches und Leckeres für den Gaumen erfunden. Küchenbediente aller Art liefen umher und rasselten und hantierten mit Kesseln und Pfannen, mit Gabeln und Schaumlöffeln. Als aber der Oberküchenmeister in die Küche eintrat, blieben sie alle regungslos stehen. Und nur das Feuer hörte man noch knistern und das Bächlein rieseln.